I never fucked anybody over in my life, didn't have a cunt. About that? All I have in this world is my balls and my word. I don't break them for no one.
Schönen Abend wünscht Pentaradio, die monatliche Sendung des Chaos Computer Club Dresden.
Keine Ahnung. Tja, hallo vielleicht erstmal. Wer ist denn alles da? Ich bin der Konstantin.
Ja, ich nenne mich Astro.
Gehört. Und wir haben noch ganz viele andere im Studio.
10 Meter Schinkenreis.
Genau, normalerweise machen wir ja keine Vorstellungsrunde, aber vielleicht ist dir das beim Hören ja aufgefallen, negativ. Bist du nämlich nicht der Erste, der es kritisiert.
Okay. So. Ich bin die Sendung, die schöne Einleitung.
Ja, definitiv. Passiert ist natürlich der 25. Chaos Communication Kongress in Berlin zwischen Weihnachten und Neujahr. Wie hat er euch gefallen?
Super. Also, der beste Kongress, auf dem ich bisher war. Und ich war jetzt schon auf 4, 5 mittlerweile.
Ja, war ganz nett.
Ja, war super.
Also, mir ist negativ aufgestoßen, dass es so voll war. Ich gehe immer zu so einem Kongress.
Oh ja, definitiv. Ich habe auch die meiste Zeit nur damit zugebracht, irgendwie mit Leuten rumzuhängen, anstatt irgendwie zu Vorträgen zu gehen.
Naja, ich gehe schon wegen der Vorträge dahin, aber da ja, war einfach kein Reinkommen.
Definitiv. Und deshalb geht man halt einfach essen den ganzen Tag lang.
Naja, da ist mir das Eintrittsgeld dann doch ein bisschen zu teuer.
Also ich fand auch gut, dass es 4 Tage waren. Ich glaube, es waren irgendwann mal 3 noch. So 19 C3, 18 C3. Ja, okay. Auf jeden Fall
Ich glaube, ab dem 22C3 waren das 4 Tage.
Ja, na, ich habe etwa 2 Tage gebraucht, bis ich dann endlich so dahin war mit nicht schlafen und Club Mate trinken bis zum Umfallen, bis ich dann, dass ich mir nur noch die 4 wichtigen Vorträge, die ich unbedingt sehen wollte, rausgesucht habe und dann eigentlich die ganze Zeit damit zugebracht habe, taktisch dann eine halbe Stunde oder fast eine Stunde vorher da zu sein, um irgendwie Platz zu kriegen.
Ja, ich glaube, das war angebracht.
Ja, also da werde ich mir die Videos einfach nachher im Internet angucken, wann ich möchte, werde immer reinkommen, das ist ganz praktisch.
Ja, wo gibt's die auf?
Ich hatte letztens mal noch nicht im Chaos TV oder so. Das war, bin ich letztens zum Beispiel in das Video vom Fefe, den Fnord Jahresrückblick oder Fnord, wir sagen euch, was wirklich passiert ist, gestoßen.
Also es gibt ein ganz tolles media.ccc.de, aber da gibt es das wohl noch nicht. Dafür gibt es aber congress.ccc.de und da gibt es auch einen 25C3 Folder.
Ah ja, bei der Gelegenheit.
Da findet man ein bisschen was, wenn man das nachschauen will.
Echt? Also bei der Gelegenheit wollte ich gerade mal anbringen, dass ich noch keine offiziellen Recordings gefunden habe. Oder letztes Jahr gab es eigentlich auch so einen RSS-Feed, den man sich dann abonnieren konnte und mit der Zeit sind da die neuen reingepurzelt.
Ja, und das taucht dann nur bei Chaos Radio auf, aber ich glaube, die brauchen eine Weile.
Die offiziellen Recordings sind alle raus, aber fast alle, also 2, die sie nochmal neu machen müssen. Und die findet man auf der FEM-FTP-Seite. Einfach mal unter 25C3 im Wiki steht das, steht auf alle Fälle der Link. Also ich habe letztens runtergeladen, 81 Stück waren raus. Also es sollte doch schon der Großteil.
Was für eine Datenmenge ist das?
39 Gigabyte, das ist also nicht so viel.
Ah, aber schon gute Qualität.
Ja, das ist H264, ist schon schick. Also es gibt 12 verschiedene Varianten, immer für iPod und immer für normal H264 auf PAL.
So, am besten gefallen hat mir ja der Vortrag über SSL, auch wenn ich den nicht live sehen konnte, sondern nur per Stream. Ich glaube, du da hinten, du kannst da mehr drüber sagen.
Nö.
Aber du kennst doch die coolen Hacker.
Das ist eine üble Verleugnung.
Das mit dem cool oder dass du die kennst?
Sowohl als auch.
Ja, also wie ist das nun genau? Bestimmte SSL-Zertifikate, also das, was uns Sicherheit beim Online-Banking und so weiter bringt, was uns Verschlüsselung bringt, diese Zertifikate wurden gefälscht?
Ja, also eigentlich MD5 wurde endlich kaputt gemacht, final. Also es sind immer noch irgendwie ganz viele Playstations, die man parallel schalten muss, aber...
Also Schwachstellen in MD5 sind ja schon länger bekannt. Hätte man das schon eher tun können mit noch ein bisschen mehr Rechenleistung?
Definitiv, ja.
Und warum haben die Leute das erst zu spät getan?
Weil sich Leute jetzt erst hingesetzt haben.
Ah, okay, was sind denn so die Auswirkungen? Kann man jetzt dem Online-Banking überhaupt nicht mehr vertrauen?
Doch, wenn man andere solche Hashing-Algorithmen benutzt, also SHA, wobei...
Ja, hat man als Benutzer da Einfluss drauf?
Es gibt ein Firefox-Plugin, was einen darauf hinweist, ob jetzt MD5-Hashes verwendet werden in dem Zertifikat, glaube ich.
Wonach sollte ich da googeln?
Keine Ahnung. SSL Blacklist, höre ich gerade.
Okay.
Dazu könnte ich vielleicht auch noch was sagen, weil ich habe mir das ja als aufmerksamer Zuhörer, ich war da sogar auch live, wie gesagt, ich habe es dann zu der Zeit schon alles geplant gehabt. Es wurde eigentlich ja nur ein spezieller Provider, ein spezieller solcher Certificate-Issuer, ja genau, Zertifizierer heißt es auf Deutsch. Ein solcher wurde gebrochen, bei dem halt noch ein paar, könnte man sagen, unglückliche Zufälle dazu kamen. Die haben irgendwelche Seriennummer linear vergeben und man konnte dann das so hintimen auf einen Sonntagnachmittag, wenn die wenigsten Zertifikate bei denen abgerufen werden, dass man für 100 Zertifikate, die $50 kosten oder sowas, also zusammen oder waren es $500, weiß ich nicht genau, konnte man sich dann genau das Zertifikat mit der Seriennummer, die man haben wollte, kriegen und dann hat man es, konnte man damit dir die Zertifikate, also dann beliebige Zertifikate auch erstellen als dieser, jeweils als dieser Zertifizierer, ja.
Ja, aber das ist ja nicht der einzige, also wen haben Sie da angegriffen? Das ist noch ein Kopf.
Ich meine, Sie hatten was mit Rabbit im Namen, aber so richtig.
Ja, aber leider ist es ja so, dass unser allergeliebtes CAZ auch ein MD5-Zertifikat hat. Nämlich dieses sogenannte Class 3.
Ja, also da wird es dann wirklich auch, also ich meine, das sind ja im Prinzip Hobbyisten, die so eine Verschlüsselung knacken, die weltweit eingesetzt wird. Und wenn man sich überlegt, dass irgendwie ein Geheimdienst da wahrscheinlich auch richtig Geld und Ressourcen für hat, die die an der Uni jetzt nicht unbedingt aufbringen wollen.
Nicht nur Geheimdienste.
Ja, da gibt es mittlerweile auch schon private Interessenten und auch Investoren wahrscheinlich, ja.
Und meint ihr, das ist von Geheimdiensten und Institutionen mit viel Rechenpower auch für SSH1-Zertifikate machbar, was ja sicherlich viel mehr Zertifizierer noch einsetzen?
Na, also da bin ich halt...
Ja. Kann man kaufen, geht.
Oh.
Wie viel?
Weiß ich nicht. Bekommt man ein T-Shirt dazu?
Nee, das nicht, aber ich war nicht nur, also ich war die letzte Zeit unterwegs, wenn das ein paar Leute mitbekommen haben, und ich war auch in einem Land, wo das geht.
Also da kommt man ja genau dann dahin.
Kannst du das Land nennen?
Es ist verdammt groß, also wer das nicht findet, der ist selber schuld.
Ah ja, okay.
Okay. Ja, an der Stelle wollte ich noch sagen, ja, das Geld und die Ressourcen, um da heimlich irgendeinen Schlüssel zu brechen, ist natürlich das eine, aber irgendwann kann man ja auch so viel ausgeben, dass man die Leute direkt ansprechen kann. Also, dass man sagen kann, hier, bevor wir die paar Millionen jetzt in irgendwelchen Rechnerpools versenken.
Kannst du
die
Zertifizierer auch direkt bestechen?
Ja, genau. Aber das
ja, da gab es ja auch vor ein paar Monaten schon so lustige Geschichten mit Mozilla. War das Mozilla? Zertifiziert ungeprüft?
Ja, stimmt, das wurde, glaube ich...
Also der Sinn und Zweck von SSL ist ja nicht nur Verschlüsselung, sondern insbesondere die Identitätsüberprüfung oder Authentifizierung oder Autorisierung. Und wenn da der Zertifizierer nicht die Identität überprüft, für wen er das Zertifikat ausstellt, dann ist das natürlich maximal doof.
Aber ich glaube, da ist das gleiche Problem wie bei GNU-PG, also bei diesem Schlüssel signieren und so. Letztendlich hört es dann dort auf, wo die Nutzer das Verschlüsseln nicht mehr ernst genug nehmen, beziehungsweise das Überprüfen der Zertifikate, und also der Schlüssel und dieses Checks eben.
Das könnte...
Ja, was ja dieses Jahr auch ab jetzt in Kraft getreten ist, ist die Vorratsdatenspeicherung für Internetverbindungen und alles, was dazugehört.
Ah, endlich, ja.
Ja. Ja, bald steht wohl auch bei dem Europäischen Gerichtshof das Urteil an von Irland. Irland hat ja eine Klage gegen die Vorratsdatenspeicherung erlassen, wegen Verfahrensfehlern, also nicht direkt gegen die Vorratsdatenspeicherung, sondern einfach, wie das Gesetz gemacht wurde.
Ja, das ist aber ziemlich schade, dass sie das nicht Gesetz selbst machen.
Geht es dabei jetzt um die EU-Richtlinie oder wie?
Ja.
Die im Endeffekt der treibende Grund ist, dass Deutschland sein Gesetzespaket einführt. Ja, okay. Ja, dann ist das ja auch schon wieder so schön zweistufig. Das heißt, selbst wenn Irlands Klage durchgeht, heißt es ja noch nicht, muss Deutschland dann auch die Vorratsdatenspeicherung zurücknehmen, oder müsste das dann erst vom Bundesverfassungsgericht mit dem Recht auf Integrität von Datensystemen geklärt werden?
Dann würden wir doch alle wieder unsicher werden.
Ich hatte mich da mal mit einem unterhalten, der studiert Jura. Es ist wohl so, dass diese Richtlinie, also es gibt EU-Recht, ist bindend einmal, ist es zwingend, das überschreibt sozusagen die Verfassung, und dann gibt es einmal EU-Sachen, die eben wo die Verfassung dann drüber stehen kann. Und ich glaube, da ist das Wichtige. Also wenn die Richtlinie gekippt wird, dann kann man über unsere Verfassung das klagen. Aber jetzt ist ja momentan sogar die Frage, ob hier unser Bundesverfassungsgericht da überhaupt was gegen machen kann, weil es eben eine EU-Richtlinie ist. Das ist ja auch noch das Interessante dabei.
Ja, das habe ich auch schon so mitgekriegt, dass das irgendwie, dieser beliebte Umweg ist über das EU-Parlament, wo man ja auch wirklich sagen kann, also für eine, ich weiß nicht, wer auch immer daran interessiert sein könnte, irgendwelche Gesetze durchzubringen, aber wenn er es schafft, die in der EU anzubringen, dann kriegt er sie zumindest auf der Landesebene, auf die er haben will, dann direkt auch. Und es nehmen weniger Leute aktiv an dieser Sache teil, an dieser EU, an den EU-Parlamenten, sage ich
mal. Ja, das, der Witz in der EU ist ja, du brauchst ja, es gibt ja einmal das Parlament in der EU und dann gibt es ja noch, wie heißt es? Also man kann das Parlament auf jeden Fall umgehen dann. Und das ist der Spaß dabei. Man braucht das Parlament nicht. Also wenn es nicht durchs Parlament kommt, dann reicht man es, glaube ich, über die Abgeordneten der Länder oder so ein und die entscheiden dann darüber. Hm. Aber da stehe ich gerade nicht gut genug im Thema auch drin.
Ja, na, ich kann mich da nur erinnern, dass ich auf Netzpolitik diesen wichtigen Tipp bekommen habe, dass man wirklich versuchen sollte, mit Politikern zu reden und auch denen nicht vorwerfen sollte, was sie falsch machen, sondern wirklich mal hingehen und die irgendwie anzusprechen. Gerade auf EU-Ebene hat er da geschildert, wir würden sich es eigentlich eher so erleben, dass die einzigen, die da wirklich sich die Mühe machen, mit den Abgeordneten irgendwie noch zu kommunizieren, so außerhalb der politischen Welt, sind halt Firmen, die Interessen haben. Und die Leute würden gerne auch auf Bürger hören, aber sich neben der Arbeit noch drum zu kümmern, dann irgendwie Bürger sich anzuhören und zu
Die armen Politiker.
Die armen Politiker, klar. Aber dann kommt da vielleicht ein Thema auf den Tisch, wo sich jeder denkt, puh, da habe ich jetzt keine Ahnung von. Und denkt, die anderen haben vielleicht schon Ahnung von, aber in Wirklichkeit halt gar keine Ahnung von. Dann sieht man, was rauskommt.
Gut, wollen wir weiter ein bisschen Musik hören? Dazu muss ich noch sagen, die Musik ist das neue Album Sun LP von Steve E. Und dieser Künstler war hier auch schon zur Sendung über freie Musik in unserer Sendung. Die Alben kann man frei unter jamendo.com oder org. Ich glaube, das ist egal. Runterladen.
Genau, das Album heißt Sun LP und wir sind jetzt beim dritten Stück vorhin. Das war der zweite Track.
zurück zu Penta-Radio. Ja, nächstes großes Thema zum Beginn des Jahres ist ja Obama, der neue amerikanische Präsident. Der glänzt durch die neue Offenheit, die man zum Beispiel auch an der Robots-Text für White House Gov sieht. Die war bei der Bush-Administration
2400, über 2400 Einträge.
Genau, und hat den Suchmaschinen das Durchsuchen von Unterseiten verboten. Also daran müssen sich die Suchmaschinen
halten. Ja, es ist, nee, müssen nicht.
Sollten sie aber.
Sie sollten aber es ist nicht wirklich.
Sie sollten ein Feature implementieren, dass das dann nicht in den normalen Suchergebnissen anzeigt.
Aha. Genau. Ja. Also die Suchmaschinen können natürlich nicht jede Seite im Internet durchforsten, also gucken sie nur, wo sie gucken sollen und dann.
Ja, aber jetzt seit neuestem dürfen sie White House Gov komplett durchforsten.
Cool. Aber ich schätze, Obama hat dann seine Privatseite.
Slash includes ist verboten.
Ach ja.
Okay.
Ja, aber ansonsten, was ist euer Eindruck?
Puh. Same shit, different asshole.
Er wird so hoch in den Himmel gelobt. Also, er ist der Messias, der uns retten wird, und das ist irgendwo ein bisschen, ja, zu viel gedacht.
Vielleicht muss man das auch alles mal relativ sehen. Ich meine, Bush war ja schon dahingehend einfach total bescheuert, und wenn jetzt Obama einfach normal ist, dann ist das natürlich schon ein Riesenfortschritt.
Wieso sollte er unbedingt normal sein? Also, es waren sowieso nur zwei Kandidaten zur Wahl, und ich frage mich da immer, ja.
Naja, das ging ja schon länger mit der Vorausscheidung der Demokratischen Partei dort. Also, okay, es gab auch nach Hillary Clinton zur Wahl.
Und noch ein paar andere demokratische Bewerber.
Ah, und deswegen hat man auch von denen so viel gehört.
Wobei man ziemlich früh absehen konnte, dass Clinton das Rennen nicht macht.
Ja.
Also ja, aber allein durch die Mathematik.
Aber nun, Obama stellt zum Beispiel Lobbyisten der Musikindustrie ein oder möchte die Immunität der Leute, der Institutionen aufrechterhalten, die für die Abhörskandale
im letzten Jahr
verantwortlich waren.
Dann geht er auf jeden Fall mit der Zeit, würde ich sagen. Also es ist so.
Ja bitte, Herr Flupke, erzähl doch mal was. Du warst doch erst dort.
Ja, also es war schon interessant. Die Leute sind total ausgerastet in den Straßen. Das war sehr spaßig zu sehen.
Da gab es auch eine sehr lustige South Park-Folge.
Ja. Nee, also ich habe
mit WM oder?
Ja, so ein bisschen wie mit uns, wo dann hier den ganzen Leuten in den Kopf geschissen wurde.
Ja.
Ja, in Brasilien kann man inzwischen Jesus-Figur mit Obama-Gesicht kaufen und ich glaube, das sagt echt schon alles.
Ja, er wird so hoch in den Himmel gelobt, habe ich ja schon gesagt. Also vielleicht macht ihn das kaputt. Also mal gucken, wie er in 4 Jahren ausschaut.
Oh ja, das ist auch immer sehr interessant, sich mal so die Gesichter beim Antritt und beim Abtritt anzugucken.
Das stimmt. Und außerdem hat er bis jetzt ja auch noch nicht viel mehr als Versprechungen gemacht jetzt, wenn man guckt.
Aber ich finde es cool, weil so Change ist so das Meta-Versprechen. Schau allein dadurch, dass er im Amt ist, ist das wahr geworden.
Stimmt, dann hat er ja seine Pflicht getan und kann ja jetzt
eben. Fnord.
Aber dafür kann er ja jetzt sicher kommunizieren. Er hat ja jetzt so einen
gehärteten IE8.
Crackberry.
Also er hatte schon länger einen Blackberry und wollte ihn unbedingt behalten, aber als Präsident muss man ja Sicherheitsbestimmungen befolgen.
Ja, aber als Präsident kann man die Sicherheitsbestimmung auch ändern.
Das könnte die Merkel auch mal tun.
Research in Motion hat, glaube ich, schon Stress mit Indien, dass da irgendwie die Krypto-Keys rausgerückt werden müssen oder so. Und wenn ich jetzt ein Inder bin, dann scheiß drauf.
Ja, die haben ja auch neue Sicherheitsbestimmungen aufgrund der Terroranschläge.
Oh ja, keine offenen WLANs mehr. Total toll. Aber wer in Indien mal im Internetcafé war. Boah, das ist recht interessant. Als Ausländer wird man da gleich von den ganzen Leuten angesprochen. Also die wollen halt unbedingt einen kennenlernen. Das ist ganz nett, aber.
Warst du auch in Indien?
Ich habe gehört von Leuten, die in Indien waren.
Ach so.
Also ich war in Ägypten mal eine Zeit und da ist es ähnlich. Also ich habe so die, na, es waren so zwei Erlebnisse, die ich gar nicht so schlecht fand. Es gibt wirklich Jugendliche, die sich so die Zeit damit vertreiben, am Strand rumzuhängen, um sich Touristen in ihrer Altersgruppe, um die kennenzulernen, um dann irgendwie die durch die Straßen zu führen und dann mitzuverdienen an dem, was die kaufen. Das kann man dann auf Arabisch mit dem Händler regeln und der Tourist versteht kein Wort.
Ja, ist in Indien ähnlich.
Das gibt es in Deutschland doch auch, Provision. Nennt sich das hier.
Andere Mentalitäten, ja.
Nur hier geht der Deutsche zum Beispiel in irgendwelche Handyshops rein.
Mhm.
Also der sammelt die Leute nicht erst auf der Straße auf.
Er wird ja aufgesammelt von den Leuten.
Genau, wir machen es freiwillig.
Also ich kenne gängige Praktiken von Taxifahrern, die Provisionsabkommen mit einschlägigen Tanzclubs und sowas haben. Wenn die dich dann nachts dahin bringen, kriegen sie noch ein bisschen extra Geld. Also die müssen dich erstmal überreden, dass du hingehst, aber dann kriegen sie ein bisschen Geld zugesteckt.
Ja, also.
Und du wirst dann wieder abgeholt von denen, ne?
Doppelt verdient.
Ich würde fast sagen, das Modell gibt es bestimmt auch hier in unserer Nähe mit Hotels, ganz einfach. Wer Leute vom Bahnhof in ein Hotel bringt, kriegt da vielleicht was für. Naja, das ist ja ganz normal. Ja, wo wir gerade bei Geld verdienen sind und ja unsere Themen eigentlich Internet sind, wie ist denn das eigentlich mit der deutschen Cyberkriminalität? Man hört ja so, dass Russland aufwachen würde oder besser noch Russland sich organisieren würde und in China ist ja alles...
Was heißt aufwachen und organisieren?
Also es ist, mir ist es zumindest in letzter Zeit öfter passiert, dass ich tatsächlich im Chat irgendwie der und der möchte dich in deine Kontaktliste aufnehmen und der Name ist dann irgendwelcher Spam schon.
Also das gibt's
der
doch,
sieht russisch aus.
Zum Beispiel bei ICQ schon sehr, 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 sehr viele Jahre.
Ja, schon ewig.
Also ich habe meinen ICQ-Account vor 11 Jahren geholt und da gab es das auch schon.
Mhm. Na, also meine Frage ist so weit gefasst, wie ist denn der Stand im deutschen Internet? Ist das deutsche Netz sicher oder
gibt es überhaupt ein deutsches Netz?
Hm. Und ja, was ist deine Definition von sicher?
Es ist ein Haifischbecken.
Ja. Also es ist natürlich...
Gibt es große Botnetze, die irgendwie nachweisbar aus Deutschland gesteuert werden oder macht das sowieso niemand so, weil man sich dann einfach seinen Server woanders
registrieren kann? Naja, wenn man das nachweisen kann, wer das steuert, kann man dem das ja auch untersagen.
Das stimmt, ja.
Da ist dann Deutschland ganz, ganz böse dafür. Wir haben ja inzwischen
einiges. Aber zu diesem großen Storm-Botnet gab es auf dem 25C3 einen Vortrag. Mhm. Und hatten die gemutmaßt, woher die Leute kommen?
Ich habe den Vortrag noch nicht gesehen.
Das Problem bei dem Vortrag ist, dass er zu einer falschen Zeit abgespielt ist und deswegen waren die ersten Namen falsch. Also deswegen habe ich ihn auch noch nicht gesehen, leider.
Ach so, aber da sind schon korrigierte Versionen draußen.
Okay, dann.
Also die kann man sich einfach runterladen. Weiter mit Neuigkeiten aus Amerika. Die hatten wohl ein E-Mail-Problem.
Ein kleines E-Mail-Problem. Ein Reply-to-All-Problem. Und zwar hat da in irgendeiner Regierungsbehörde eine E-Mail geschickt an alle. Und da waren einige dabei, die haben dann einfach gesagt, ach, ich antworte einfach mal an alle zurück. Mhm. Und da ist dann wohl der E-Mail so ein bisschen zusammengebrochen.
Ja, und dann haben die Leute sich gedacht, dann beheben wir das doch mit dem E-Mail-Zurücknehmen-Feature von Outlook. Und das funktioniert so, dass es nochmal eine E-Mail schickt, wenn ich das richtig verstehe. Ja, das ist dann wohl maximaler Schaden.
Ja. Und den ist jetzt sogar unter Androhung von Strafe verboten worden, das Feature Antworten an alle zu benutzen.
Was war Inhalt der Mail?
Keine Ahnung, das stand nicht in der News.
Bestimmt kleines Mädchen sucht. Herztransplantat.
Oder wir freuen uns über Obama.
Hurra!
Change!
Ja, außerdem sind in den USA 2008 auch weiterhin die Datenpannen massiv angestiegen. Zum Glück haben die ja ein Informationsgesetz, wo man den Kunden Bescheid sagen muss, wenn die Daten geklaut werden.
Ja, aber es interessiert inzwischen keinen Arsch mehr, weil...
passiert sowieso ständig.
Eben.
Ja, jetzt zuletzt bei der Jobbörse Monster.
Yep.
Monster verliert Daten?
Ja. Oder hat sie verloren? Waren, glaube ich, alle.
Aber eine Frage, sollte man nicht sagen, Monster wurden Daten kopiert, weil verloren gehen die Daten ja nicht. Sie werden ja nur
kopiert. Die hat nur jemand anders, ich weiß.
Ja, nein, das war nur ein Wortspiel auf ein Monster verliert Daten.
Mhm. Oh Mann, 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 Mann. Egal.
So, haben wir noch was?
Machen wir vielleicht wieder ein bisschen Musik?
Ja.
Weiterhin Sun LP von Steve E. erhältlich auf jamendo.com.
Ja, wir haben hier zwei schicke Studiotelefone und wir laden euch ganz herzlich ein, mit uns zu kommunizieren. Und zwar, ich sage einfach mal eine Nummer durch, das ist die in Dresden, die 32 05 47 11.
Und da wir nicht einfach so reden, sondern über ein Thema und das Thema, auf das wollen wir dann später noch kommen, das Thema lautet Jabber und Instant Messaging und Multi-User-Chat. Und da haben wir auch einen entsprechenden Konferenzraum geöffnet. Der nennt sich, da kommt ihr mit eurem Jabber-Client rein, c3d2@conference.jabber.de. www.ccc.de.
Und da ja die Bundesregierung und jeder alles mitlesen kann, haben wir natürlich noch einen SSH-Zugang.
Das ist SSH-chat@internet.hq.c3d2.de. Also einfach mit dem SSH-Client der Wahl, zum Beispiel unter Windows Putty, unter Linux und macOS gibt es das SSH schon direkt im Terminal. SSH-user@internet.hq.c3d2.de eingeben.
Ja, und wir freuen uns über alles, was ihr beizutragen habt.
Gut, weiter geht's mit Neuigkeiten. Bei Microsoft ist wieder mal ein Unglück passiert. Die verkaufen ja einen iPod-Konkurrenten, nämlich den Zoom.
Oh ja.
Und vielleicht habt ihr schon mal Leute mit iPod durch die Straße laufen sehen. Ich habe das schon sehr oft gesehen. Mit Zoom habe ich aber noch nie jemanden gesehen.
Doch. Und
echt?
Ja, also in Staaten auf jeden Fall, aber auch nur vereinzelt. Und es sind auch nur die Leute, die irgendwie Kohle für ein iPod und für einen Zoom haben. Weil ja, dank Digital Restriction Management kann man ja die ganzen Sachen nicht drumherum kopieren.
Hm. Ah ja, Place for Show.
Yeah. Ja, hallo.
Ja, und der Zoom...
Außerdem braucht man den iPod ja noch, wenn der Zoom ausfällt.
Genau, weil der Zoom hat Zoom gemacht.
Wenn ich jetzt beides habe, wenn ich ein iPod und einen Zune hätte, theoretisch, und ich würde mir DRM-geschützte Musik irgendwie kaufen, müsste ich sie mir dann zweimal kaufen, um sie auf den jeweiligen Player zu kriegen.
Genau, ja.
Aha.
Das ist ja der Sinn von Digital Restriction Management.
Ja.
Mhm. Genau, was aber mit dem Zune jetzt passiert war, den konnte man bis 31.12. nutzen und am 1. Januar ist er stehen geblieben und hat nicht mehr gestartet.
Ja.
Schuld daran war, dass es dieses Jahr zu Silvester eine Schaltsekunde gab.
Und die Atomuhr haben sie eine Sekunde lang angehalten.
Genau, damit wir nicht in 100.000 Jahren mal eine Mitternachtssonne haben. Und es dann mittags dunkel ist. Na, auf jeden Fall.
Nennt man Sonnenfinsternis.
Hat der iPod irgendwie. Der Zoom. Entschuldigung, bis 60 gezählt und dann wieder zurück und dann stand aber die Sekunde auf 60 und nach 59 ist er wieder auf 0 gegangen und hat bis in die Unendlichkeit gezählt und einfach nicht mehr gestartet. Das Problem war aber gar nicht Microsofts Schuld, sondern das Code-Stück selbst kam von dem Prozessorlieferanten. Aber man hätte das ja testen können, ist meine Meinung.
Ja, aber ich glaube, das war doch dann so, wie man alle elektronischen Geräte resettet, einfach Batterie leer laufen lassen und dann war es okay.
Und dann einen Tag später wieder einschalten, ging wieder.
Tja, so einfach kann Problemlösung sein.
Tja.
Gut, Hack des Monats.
Oh ja.
Da haben wir ganz viel wieder.
Wir haben Wissenschaftler, die ein Mobiltelefon dazu gehackt haben, Blut zu analysieren. Also das, was man hier in Deutschland macht, für ganz viel Geld und ganz teuer in den ganzen Krankenhäusern, kann man auch in billig haben. Und die wollen es jetzt halt nach Afrika etc. verschicken, um einfach eine billige Möglichkeit zur Blutanalyse zu haben.
Hast du eine Idee, wie das funktioniert so? Weil eigentlich hat ein Handy ja jetzt nicht keine Rezeptoren irgendwie für chemisch ähnliche Dinge. Oder...
Aber es hat zum Beispiel einen Fotosensor.
Ach so. Also auf...
Auch, unter anderem, ja. Mhm.
So. Und wenn das Blut zu dunkel ist, dann stimmt da was nicht. Dann muss man zum Arzt gehen. Und der Effekt ist, dass viel weniger Menschen sterben und viel mehr Menschen gesund sind.
So ähnlich. Das ist die populärwissenschaftliche Variante, ja.
Aber was ja in den Entwicklungsstaaten auch interessant ist, dass sehr, sehr viele Leute dort ein Handy haben. Festnetz ist dort weniger ausgebaut. Ich meine, Leitungen legen ist teuer, ist billiger, einen Funkmast hinzustellen. Und Handys werden da auch für ganz andere Dinge mitgenutzt. Und wenn man dann eben schon das Handy hat...
Und bei denen ist wohl Roaming viel billiger über die Landesgrenzen hin.
Definitiv.
Und dann ist das natürlich ein super cooler Mehrwert.
Ja, davon ab hätten wir Wikipedia über DNS... Domain Name System, wie man das was sagt.
Das braucht man, um wikipedia.org auf eine numerische Adresse aufzulösen.
Genau, quasi Telefonbuch fürs Internet.
So, und was ist jetzt der Hack dabei?
Man kann die komplette Wikipedia-Seite über halt nur DNS, also über diese über das Aufrufen der Namen lesen.
Also wenn das normale Web gesperrt ist?
Zum Beispiel geht, also DNS geht meistens und ich habe selber schon...
Sogar wenn man nicht mal bezahlt hat?
Yep.
Ah.
Ist das China erprobt oder?
Weiß ich nicht.
Na, ich denke, das wird schon dort funktionieren, denn die große chinesische Firewall zielt ja darauf ab, möglichst viele Leute zu betreffen.
Und
nicht die paar Leute, die Tor und DNS-Proxys benutzen.
Ja. Ja, ansonsten 470 Byte pro Paket. Ja, es ist UDP. Es gibt noch was neben TCP. Aber dafür halt verdammt schnell. Das fand ich sehr cool. Mhm. Es sind irgendwie knapp 10 Zeilen in Perl. Und man kann auch beliebige andere Seiten nehmen. Also es gibt schon generische Implementationen, dass man halt...
Aber man muss dann immer selbst einen DNS-Server betreiben. Ist das richtig?
Ja.
Also wie ein althergebrachter DNS-Tunnel.
Ja. Also nicht zu viel Neues, aber sehr spaßig.
Und man muss sich mit der UDP-Logik rumschlagen, dass man ein Paket kriegt oder vielleicht auch nicht. Und dann muss man warten oder nochmal fragen und... Oder hat man da...
Ja, aber DNS funktioniert ja normal auch so.
Über UDP eben.
Na klar.
Also.
Ist vielleicht nicht der komfortabelste Weg, wenn dann da mal Sätze fehlen.
Da fehlen ja keine Sätze.
Ach, stimmt.
Bei TCP dürfen auch Pakete verloren gehen.
Eben. Mhm. Ansonsten hätten wir noch was sehr Spaßiges, was auch lustig wird in Deutschland mit der Maut. Leute machen sich einen Spaß daraus, irgendwie Nummernschilder nachzudrucken und damit einfach durch die ganzen Speed-Cameras durchzufahren. Was diesen netten Effekt hat, dass die Leute, die auf dieses Nummernschild gemeldet sind, erstmal einen fetten Strafzettel kriegen.
Ja, und wenn man natürlich noch anfragt, wem das Nummernschild gehört, dann kann man direkt sich die Leute auch aussuchen.
Ja.
Ist ja praktisch.
Ja, also das zielt natürlich darauf ab, dass die Speed-Tickets automatisch gemacht werden und da kein Polizist steht und einen rauswinkt.
Ja. Yep.
Was auch sehr cool ist, apropos Speed-Ticket, also Bekanntenkreis war ein Fall, da ist jemand zu schnell gefahren, die haben eben Strafzettel bekommen, haben gesagt, nee, wir waren das nicht, dann wurde das ans nächste Familienmitglied verschickt und dann hat es irgendwann ein Kumpel von mir bekommen, noch der hat leider gar keinen Führerschein.
Ja, das ist auch sehr schön, weil da wird einfach nur durchprobiert, bis sich irgendjemand bereit erklärt, das zu zahlen.
Genau, also... Naja.
Ja, ist ja schon mal ein Fortschritt von im Gegensatz zur GEZ. Die schicken mir immer wieder dieselben Briefe, nachdem ich.
Andersrum, die sind noch nicht so weit.
Aha.
Vielleicht probieren sie demnächst mal deine Familienmitglieder durch.
Naja, witzigerweise habe ich denen ja gesagt, die sollen alle meine Daten löschen. Also alle personenbezogenen. Vielleicht deswegen.
Da kann man inzwischen auch beim Department for Homeland Security seine ganzen Reise. Also ein Travel Records rausklagen mit dem Privacy Act irgendwie. Wir können es ja ins Wiki stellen mit dem Formular und alles.
Und genau das markiert dich dann aber vielleicht als verdächtig in einer anderen Datenbank. Also
das ist scheißegal, ich bin auch ohne Pass in den Staaten geflogen.
Wow.
Oh.
Es geht.
Hat es eine Stunde länger gedauert als sonst, oder?
Nee, es ging sogar schneller.
Wow.
Ah, kein Pass, gehen sie direkt weiter, oder?
So ähnlich. Also,
sind Sie der, von dem wir gehört haben? Ja, dann gehen Sie mal schnell durch hier bitte.
Der mit der Bombe.
Nee, was auch noch bis vor kurzem ging, ist, wenn man einfach nur einen Regierungsausweis hatte, das heißt, wenn man irgendwo, es reicht, wenn man irgendwo Werftarbeiter ist oder so, fliegt, geht vorher zu den ganzen TSA-Leuten, sagt, hallo, ich habe eine Waffe dabei und ich brauche einen Blablabla-Schein, da ich mit der Waffe an Bord darf. Und dann haben die gesagt, hier ist Ihr Schein, den haben sie ausgefüllt und dann haben sie auch gesagt, übrigens, das sind die Sky Marshals und so.
Die zuerst abschießen.
Ging noch bis vor kurzem. Und ich kenne Leute, die haben es gemacht.
Hier lernt man was fürs Leben. Oder für die Reise in die USA.
Ja, die haben auch ihre neue Vorneweg-Anmeldung komplett verkackt. Das ist auch sehr schön. Weil man muss inzwischen seinen Namen angeben und ich glaube seine Passnummer oder so. Und dann sagen die erstmal, ja, du darfst oder nö, du darfst nicht. Und erst wenn das System sagt, ja, du darfst, darfst du auch erst ein Ticket kaufen. Wenn nicht, kriegst du halt einen Rückflug. Und ich war in US Customs, das ist nicht so spaßig.
Ja, nächster Hack. Ein System, womit man verschlüsselte Computer ohne Passworteingabe starten kann,
yep.
Wenn ich das richtig sehe hier. Das ist ja ein häufiges Problem. Man möchte seine Daten sicher haben und dann ist man irgendwie mal eine Woche weg und das System hat plötzlich keinen Strom mehr und muss neu starten. Und dann hängt es da und wartet auf das Passwort für die Festplatte.
Ja, und das ist einfach nur ein RAM-Image, was irgendwo hin SSH hat, an einem definierten Punkt. Und man kann dann einfach sagen, hallo, hier bin ich, Passwort eingeben und das Ding weiter booten lassen. Sehr schön. Auch für Heimanwendung sehr geeignet.
Mhm.
Und das Letzte ist einfach nur ein Scanner, der halt Bücher gleich via OCR und Speech-Synthesizer in Podcast umwandelt, mehr oder weniger.
Oh ja, das würde ich mir wünschen.
Hört sich das denn so an wie bei eSpeak oder ist das...
Ja. Aber es ist ein Weg in oder ein Schritt in die richtige Richtung.
Das stimmt.
Wollen wir noch gleich das Software-Patent des Monats hinten dranhängen?
Na klar, oh ja, bitte. Dann sind wir durch.
Oh ja, Oprah Winfrey, die ist relativ berühmt in den Staaten, die hat so einen Buchclub und so eine Sendung und tralala. So ein bisschen Elke Heidenreich-Verschnitt, nicht ganz, aber so grob. Die ist jetzt...
Wer ist Elke Heidenreich?
Das war die
Lesen.
Frau...
ZDF.
Die irgendwie Stress mit dem netten älteren Herrn hatte beim irgendeinem so Preis.
Ach ja, das, was durch die Zeitungen ging.
Ja, die hat genau. Sich hinter Reich-Ranitzky gestellt und auch gesagt, jo, Fernsehen ist scheiße. Daraufhin hat der CDF sie rausgeworfen. Und
daraufhin hat aber auch Herr Ranitzky gesagt, sie ist besonders scheiße. Das fand ich sehr cool.
Ja, und jetzt hat sie wohl eine Sendung im Internet, aber ja, wie es läuft, keine Ahnung. So richtig gut soll es wohl nicht laufen.
Was ist da jetzt das Patent?
Das Patent ist Touch and Feel, weil die halt auch die Bücher anfassen. Ja, weil die, wenn die die rausgeben und überhaupt mal drin lesen, fassen sie ja die Bücher an. Und das ist ja Touch and Feel.
Und was genau wurde jetzt patentiert?
Touch and Feel, dieses überhaupt sich irgendwelche Sachen anzufassen, so als haptisches User-Interface de facto.
Oh.
Was macht man denn dann im Rotlichtmilieu?
Ja, und da ist doch schon die nächste Frage, wann werden sie sehen, riechen und hören patentieren?
Weiß nicht, aber das können wir ja noch machen. Hm. Noch scheint es frei zu sein.
Gib mir nicht zu viele Tipps.
Ach, wenn wir schon mal dabei sind. Das andere ist, sind über 20 Firmen sind verklagt worden über Betriebssystemrechte. Also Sachen wie, ich darf es lesen und du nicht. Diese File Permissions oder Unix zum Beispiel. Oder unter Windows gibt es das auch so ein bisschen.
So, dass man nicht jeden Benutzer eines Computers alle Dateien zur Verfügung stellt.
So zumindest die Theorie. Auf jeden Fall ist das Technik aus den 70ern und die gehört zur populären Folklore, was Betriebssysteme angeht. Ich find's schön.
Schön. Gibt's sonst noch irgendwas? Sonst würde ich vorschlagen, wir spielen eine Musik und dann steigen wir gleich mit Multi-User-Chats ein.
Ja, wir hätten ja noch einiges wie jeden Monat, aber ich glaube, wir fangen dann mal an. Und machen erstmal Musik. We'll be right back.
Ja, zurück bei Penta-Radio. Jetzt geht's endlich los mit Multi-User-Chat und wir haben einen kompetenten Gast hier. Habt ihr vorhin schon gehört? Astro? Ja, was sind Multi-User-Chats?
Wollen wir vielleicht kurz noch auf Skype hinweisen,
wo ja,
wir
genau.
jetzt online sind?
Genau. So ähnlich wie Multi-User-Chat ist zu reden im Skype und zwar
ja, für unsere Anrufe.
Genau, Skype. Ist der Skype-Name Penta-Radio 24.
Und genau, unsere Telefonnummer wie weiterhin 0351 für Dresden und 32054710.
11 am Ende.
Shit, ja, also 32054711. Und wir haben auch einen Chat natürlich, das ist c3d2@conference.jabberccc.de. Erreichbar auch unter sshchat@internet.hq.c3d2.de.
Ja, also, wenn ihr Fragen habt, fragt und jetzt fragen wir erstmal Astro, was ist Multi-User-Chat? Wo fängt man da am besten an?
Also man fängt natürlich bei dem System an, was darunter liegt. Das ist Jabber oder als hat der Protokollname XMPP, das Extensible Messaging and Presence Protocol, verhält sich so wie HTTP zum World Wide Web. Dort wird also alles, was zur Technik gehört, spezifiziert.
Ah, ja.
Das macht da eine Organisation aus Freiwilligen und zum Teil auch Firmenangehörigen, die dann die Standards niederschreibt, darüber diskutiert, verabschiedet und so weiter.
Das hört sich ja ganz interessant an.
Multi-User-Chat ist eine Erweiterung von XMPP. Ja, und dort wird einfach gesagt, wie betritt man einen Chatraum, wie sendet man eine Nachricht dahin, wie sieht eine Nachricht aus, die von einem Chatraum kommt. Und dann können sich die Leute hinsetzen und das nachprogrammieren. Und das ist auch schon in große Quantität geschehen. Ganz viele Programme, die so der Normalnutzer für Instant Messaging benutzt, wie zum Beispiel Pidgin oder Allium, können Jabber und können auch das Multi-User-Chat.
Mhm. Und Jabber ist jetzt genau was? Wie fällt sich das zu XMPP? Ist es genau das Gleiche?
Das oder? Ist das Gleiche.
Ah, es ist ein anderer Jabber Name, ist nur der, weil genau. XMPP so ein bisschen schwer über die Lippen geht.
Jabber ist zu XMPP wie das Web zu HTTP.
Ah ja, okay. Aber es ist noch nicht das XML, dass man sozusagen eine Art Substruktur hat, in der jeder also seine XML eigenen Chat-Ideen schon verwirklichen kann.
Das XML ist, eine Art ist wiederum
Ultra-Protokoll, das Ultra-Protokoll ist, was schon alles kann.
Nein, dafür wird es ja immer speziell erweitert, wie eben für Konferenzen,
genau, ja.
Multi-User-Chat.
Diese Frage hat sich dann auch schon bei mir geklärt. Aber wie ist es jetzt genau? Wer erfindet diese Richtlinien? Wer denkt sich die aus und hat da Möglichkeit mitzuwirken?
Das macht die, also prinzipiell kann da jeder mitwirken. Die Mailinglisten dafür sind offen. Das findet man alles unter xmpp.org. Mhm. Und wenn man sich da viel beteiligt, kann man der XMPP Standards Foundation, kurz XSF, beitreten.
Ah.
Das ist so das formelle Gerüst dahinter.
Mhm.
Ja, wir haben schon lange Zeit das sogenannte SIG eingesetzt, was ein anderes Chat-System ist. Das ist so ähnlich wie das althergebrachte IRC, nur komplett verschlüsselt. Jabber ist nicht komplett verschlüsselt, aber meine Begründung dafür ist, wir können viel besser damit rumspielen und die Verschlüsselung bei Silk setzen wir sowieso nicht so um, wie man das tun sollte, um vollständige Sicherheit zu erhalten. Nämlich überall die Zertifikate prüfen und so weiter.
Quasi so ähnlich, wie wir vorhin schon mit dem PGP hatten, dass die Sicherheit nur dann gewährleistet ist, wenn sich jeder dran hält.
Ah ja.
Vielleicht sagen wir, du bist ja Experte. Was ist denn genau unverschlüsselt bei Jabber im Gegensatz zu Silk? Also ich erinnere mich, dass Silk eine sehr komplizierte Aufbau war. Also muss ja auch sein, ist ja Krypto. dass da also schon Mühe gegeben würde, zumindest jeden Kanal Ende zu Ende zu verschlüsseln. Und man hat dann aber ein Problem, dass es ja auch über mehrere Chat-Server laufen muss und da einen Key-Exchange jedes Mal sicher zu bewerkstelligen.
Zudem muss immer der Schlüssel gewechselt werden, wenn jemand den Chatraum verlässt und so weiter. Das Traurige an Silk ist eben, dass es nur eine Implementierung gibt und die ist nicht besonders toll. Wir hatten hier mal einen Silk-Themenabend von einem coolen Hacker, der leider heute Abend nicht da ist. Der hat auch angefangen, das Silk neu zu implementieren in Python. Aber ist damit nicht sozusagen zum Ende gekommen. Also es ging nur ein paar wenige Dinge, weil es auch sehr kompliziert ist.
Na,
also ja, zurück auf deine Frage, was ist eigentlich unverschlüsselt bei Jabber? Prinzipiell ist alles unverschlüsselt, aber sämtliche Komponenten des Jabber-Netzwerks sind mittlerweile so ausgelegt, dass sie standardmäßig SSL anschalten.
Also man kann Verbindungsparameter aushandeln, während man sich verbindet noch und dann kann man sagen, ich möchte gern verschlüsselt oder so und dann...
Genau. Es ist ja so, dass man Internetdienste verschlüsselt, meistens auf einem anderen Port anbietet und das nennt sich dann eben Dienst plus SSL. Zum Beispiel HTTPS statt HTTP. Viele Dienste können das aber mittlerweile auch auf einem Port und dort baut man ganz normal eine Verbindung auf und sagt dann statt TLS. Dann wird verschlüsselt. Also dasselbe in grün, aber nur auf einem Port. Wichtig dabei ist allerdings, dass man eben dem Client oder sämtliche Software sagen kann, bitte mach nichts Kritisches, wenn das noch nicht verschlüsselt ist. Denn ein Angreifer, ein Mann der Mitte, eine internetzensierende Regierung
zum Beispiel,
könnte ja dieses Start-TLS einfach rausfiltern und dann will niemand Verschlüsselung aufbauen und es wird weiter unverschlüsselt kommuniziert.
Und dann, obwohl die Leute vielleicht denken, dass das verschlüsselt würde.
Genau.
Und wie könnte man, also wie ist das jetzt praktisch gelöst, dass diese Sicherheit gewährleistet ist? Also kannst du das ein bisschen tiefer erklären?
Oder vielleicht an der Stelle nochmal, ich denke, vielen Leuten ist relativ wenig klar, über welche Wege eigentlich ihre Chatnachrichten sonst so gehen. Also wenn ich bei ICQ irgendwas eingebe, geht das über einen zentralen Server oder geht das direkt zu demjenigen, an den ich will? Und wie läuft
Ja, also die gängigen Instant-Messaging-Systeme senden immer alles über einen zentralen Server, bei Jabber auch, weil da hat man sich gedacht, die Clients sollen so wenig Komplexität wie möglich enthalten. Schicken alles über den Server und der Server macht das dann für einen.
Ah ja, und an der Stelle wird dann Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ja interessant, weil wenn ich jetzt mit dem Gegenüber, mit dem ich chatte, einen Schlüssel ausgetauscht habe und naja gut, da kann man das Diffie-Hellman-Verfahren zum Beispiel verwenden, dann kann auch der
So weit runter müssen wir gar nicht gehen. Man kann PGP, OTR und E2E bei Jabber benutzen.
Okay.
Also hat man
Also es gibt Möglichkeiten, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufzubauen, sodass die dazwischenliegenden Server da nichts von, also die sehen vielleicht, okay, ab jetzt können wir nicht mehr mitlesen.
Genau.
Okay.
Das Traurige ist leider, dass bisher so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung noch nicht für den Multi-User-Chat spezifiziert oder gar implementiert wurde. Es kommt sicher irgendwann noch. Aber wie gesagt, bei Silk haben wir es ja auch nicht ernst genommen.
Eine Frage, bei Multi-User-Chat, ist es denn überhaupt machbar, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu haben, weil man ja eigentlich mit vielen Leuten gleichzeitig redet und zu jedem Einzelnen diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufbauen müsste? Also,
ich bin kein Krypto-Experte, aber das Telefon hat gerade geleuchtet.
Wenn man es so will, hat man das ja in Silk.
Guter also, bleibt dran. Ich würde gerne kurz zu Ende sprechen.
Ja, geht weiter.
Ja, natürlich, geht weiter.
Ja,
wo waren wir denn gerade? Wir waren bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im Protokoll.
Genau, ich bin kein Krypto-Experte, aber Silk zeigt ja, dass es geht.
Genau. Genau das war der Satz, den ich gerade noch sagen wollte.
Man muss dann eben private und öffentliche Schlüssel für so einen Kanal aushandeln und jeden Teilnehmer übergeben und wie bei Silk dann auch dafür sorgen, dass...
Mhm. Ja, insofern ist Silk vielleicht nicht als die super Lösung gedacht, aber schon mal einen Schritt in die richtige Richtung.
Definitiv.
Ein Experiment, was immerhin schon mal läuft und so, also wie viele tolle
Gedanken.
Ich
mag das auch gar nicht schlecht machen, nur sind wir mit Jabber halt wesentlich flexibler.
Ja.
Das zeigen die vielen Spielereien, auf die wir dann noch kommen. Aber wollen wir jetzt erstmal unseren Anrufer reinnehmen?
Ja.
Hallo?
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 Hallo A8?
Hallo?
Heute nicht hier im Studio.
Hörst du uns?
Ne, ein bisschen ganz leise.
Bisschen ganz leise nur? Das
ist nicht gut. Dann musste jemand am Schalter drehen.
Achso, bin ich jetzt eigentlich live auf Sendung, oder?
Ja, bist du. Willkommen auf Sendung.
Ah, dann hallo an alle Penta-Radio-Hörer. Coole Sendung bisher. Weil er nicht im Silk nachguckt, zum Obama war eigentlich mein lustigstes, dass er dieses Miserable Failure geerbt hat.
Ah, die Google-Bombe.
Genau, die Google-Bombe, die sie mal für ein W gelegt hatten. Da hat er jetzt auf denselben Link, glaube ich, seine eigene Biografie gelegt. Und deswegen hat er das Ding dann gleich mit an der Backe gehabt. Allerdings ist ja irgendwie so ein Google-Typ bei ihm mit in seiner Internet, was weiß ich hier, Brainwolke da.
Lobbyistengruppe?
Wie bitte?
Lobbyistengruppe?
Ja, er nennt es bestimmt Berater. Und damit haben die das aber gleich irgendwie entschärft und so ein paar Zeilen runtergerenkt. Naja. Ja, ansonsten spannendes Thema.
Wie stehst du dazu?
Ne, ich habe jetzt dummerweise durch den Anruf hier, ich bin beim Anrufen irgendwie aufgeregt als live im Studio, zu wenig mitbekommen von dem, was ihr jetzt zum Schluss gesagt habt. Also ich will bloß nochmal so eine fundamentale Kritik an Jabber loswerden. Das, was ich hauptsächlich als Problem sehe, ist, dass Krypto eben genauso eine Extension ist dort an der Stelle. Also Authentizität und Verschlüsselung. Und dass es deswegen eben irgendwie halt nicht so richtig klappt. Auch mit diesen ganzen Ende-zu-Ende-Sachen, also dass ich halt irgendwie mit PGP was verschlüsseln kann und mit OTR und so. Das ist immer, muss man erstmal gucken, hat der Client das jetzt oder hat das nicht?
Ja, aber das ist doch viel besser, als auf einen Client angewiesen zu sein über Silk.
Nee, erstmal bei Silk ist man ja, okay, also Silk hat
ist man nicht?
Ein paar Probleme. Und ich will es jetzt nicht unbedingt, zumindest gleich am Anfang, direkt gegen Silk stellen. Aber das Problem an der Geschichte ist, dass du eben genau dieses Problem hast. Du musst gucken, was hat der andere für einen Client, gibt es da eventuell ein Plugin? Wenn es das Plugin gibt, kann das überhaupt mit dem dann wieder, haben die beide jetzt dieselbe OTR-Version oder sowas?
Ja.
Haben die zufällig noch PGP mit zusätzlich eingeschaltet? Weil wenn du das nämlich hast, dann siehst du irgendwie PGP entschlüsselt irgendwelche OTR-Nachrichten, was du natürlich auch nicht lesen kannst. Und das führt einfach dazu bei einem Endnutzer, dass er sagt, ach, mach den Scheiß aus und sendet eben doch wieder unverschlüsselt.
Naja, es ist so wild dann hattet ihr vorhin gesagt, dass
bei Jabber alles über einen zentralen Server geht. Schön finde ich, dass es eben doch dezentraler ist. Allerdings ist gerade der Kanal zwischen den einzelnen Servern meistens unverschlüsselt. Und das kann es auch nicht beeinflussen.
Der ist per Default wird da immer statt TLS gemacht.
Ja, und der Default ist aber auch, wenn der Gegenserver sagt, nö, kann ich nicht, dann okay, dann machen wir halt unverschlüsselt hier.
Ja, das stimmt.
Und das ist eben, wo ich mir sage, dass die Leute, die halt diesen Standard entworfen haben, denen war das irgendwie nicht wichtig. Die haben so wie halt bei Mail auch, ne? Oh, wir machen jetzt erstmal so und wenn das dann irgendwann mal wichtig ist, dann machen wir da noch ein bisschen Krypto. Ja, und für die Leute, die halt irgendwie sich einen Client installieren und das dann einfach nutzen und jetzt nicht erst lange nachdenken wollen, also das komische Symbol dort bedeutet jetzt das und huch, jetzt ist es ja ausgegangen, was ist denn das? Die werden dann eben höchstwahrscheinlich keine Krypto anhaben an der Stelle. Und die werden eben nach wie vor ihr Zeug im Klartext über Leitung schicken.
Aber dir ist schon bewusst, dass der Einsatz von Krypto auch immer eine gewisse Vorbildung erfordert. Man kann Krypto leider nicht 100% einfach und 100% sicher machen.
Na, hätten die Leute zum Beispiel sowas wie OTR von Anfang an gesagt, das ist bei uns der Unterbau. Ohne dem geht eben nicht.
Sie entwickeln gerade einen Unterbau, aber es gibt halt nun schon viele Alternativen.
Ja, aber das wird dann, wird das ganze Java-Konstrukt dann komplett umgestellt und ab morgen ein neuer Standard?
Nein, die Clients müssen das nach und nach implementieren, so wie das mit OTA auch war.
Ist bestimmt. Ja, aber ich meine, gerade mit OTA ist das ein schönes Beispiel. Ich habe nur verschiedene Geräte, auf denen ich Java mache.
Mhm.
Und einen Client überall zu finden, der OTR kann, das ist schon recht anstrengend. Und die Standard-Clients, die können es eben oft nicht.
Ja.
Oder, ich meine, da gibt es so andere Knaller-Clients, die sagen eben SSL-Zertifikate, ne, das müssen wir jetzt nicht unbedingt überprüfen. Hauptsache, es macht irgendwas mit SSL.
Na, also, dann ist deine Kritik also die, dass Krypto nicht erzwungen wird von XMPP?
Nee, das ist, dass Krypto nicht von Anfang an Bestandteil des Protokolls war, weil man Krypto eben nicht einfach so oben drauf schneiden kann, ist meine Meinung, sondern das ist eine Sache, die muss man von Anfang an mit einbauen. Weil wenn es nämlich ohne Krypto geht, fangen Leute an, Sachen ohne Krypto zu implementieren, weil es ja so viel einfacher ist und wir probieren jetzt erstmal und dann kommen die ganzen Fehler hinten raus.
Keine Sorge, wenn wir den Multi-User-Chat selbst hosten, dann werde ich dafür sorgen, dass die Server-zu-Server-Verbindungen komplett SSL sind. Bist du da beruhigt? Bist du noch dran?
Ja, ich bin noch dran. Am Telefon ist man irgendwie auch immer, da denkt man noch länger nach über Antworten. Aber das ist dann unser Multi-User-Chat. Und der nächste...
Ja,
der ist es dann eben nicht mehr. Also das ist, wie gesagt, ich wollte einfach bloß mal so meine Kritik an dem Protokoll als solches
ist berechtigt.
Loswerden. Und das ist halt eine Sache, die ich denke, die bei Silk richtig ist. Ich will aber auch gerne noch was Positives über Java sagen. Dadurch es eben so verbreitet ist, dadurch es eben viele große Einsätze wie Apple, Google, was weiß ich hier, GMX glaube ich oder so solche, gibt es eben viele Clients, also gibt es Vielfalt und es gibt eben auch viele Programmierframeworks. Die es eben ganz einfach machen, einen Bot zu implementieren oder sowas. Ja. Und das ist wieder eine schöne Sache. Und das ist ja das, was eben leider, woran Silk ein bisschen krankt. Da gibt es eine Implementierung und die ist...
super komplex.
Ja, das ist eben eine Implementierung von jemandem, der der Meinung war, er muss alles selber machen. Und dementsprechend kann man eben dann darauf vertrauen oder auch nicht. Und...
Ich selbst würde ja gern das anstupsen, dass man irgendwann mal einen verschlüsselten Multi-User-Chat spezifiziert, aber ich habe leider keine Ahnung von Krypto.
Ja, das ist sicherlich auch nicht so leicht zu machen, wenn man es richtig machen will.
Ja. Naja, die Muster hat man ja schon bei Silk.
Dann ja, aber ich denke, in so einem Gremium musst du dann wieder mit vielen Leuten reden und da gibt es wieder viele Meinungen und dann
Jahre später. Natürlich.
Also ich glaube, was auf jeden Fall ganz wichtig ist für Verschlüsselung, damit das richtig funktioniert, ist, dass die User, also jeder User, man ist ja auch so, warum packt Microsoft nicht Verschlüsselung standardmäßig in alle E-Mail-Programme? Da müsste man einen Verschlüsselungsweg finden, der so sicher ist, dass ein DAO damit umgehen kann. Und ich meine, wenn man jetzt sich PGP anguckt und sich die Schlüssel...
Ich denke, das kann man gleich so sehen. Wenn man ein Verschlüsselungssystem so einfach macht, dass jeder damit umgehen kann, dann ist es nicht mehr sicher.
Ja, aber dann muss natürlich jeder Nutzer auch wissen, wie er mit diesem System umgeht, damit es sicher bleibt. Ich meine, wenn...
Gut, dann ist es
wenn aber du auch versuchst, nicht etwas einfach. Idiotensicher zu bauen, beweist die Natur, dass sie bessere Idioten bauen kann.
Ja, aber trotzdem ist es auch so, dass man es trotzdem erstmal drunter bauen muss und dass die Leute, die wenigstens 5 Minuten drüber nachdenken, das dann auch richtig benutzen. Und Beispiele dafür gibt es ja. Ich meine, es gibt Protokolle, die haben Krypto von Anfang an mit drin. Oder die erzwingen zumindest in Austausch erstmal von sicheren Krypto-Keys, wie ich sage jetzt mal Bluetooth, klar. Es hat wieder das Problem, dass du deinen PIN-Key zum Teil eben fest eingestellt hast in irgendwelchen Geräten und damit ist die ganze Sache auch ziemlich hinfällig. Aber trotzdem ist es alles wesentlich besser als irgendwie, wir machen jetzt erstmal Klartext und wenn wir hinterher mal Krypto wollen, dann überlegen wir uns später was. Und ich denke, dass so eine Sache wie OTR, wenn die Leute lernen müssen, wie sie E-Mail-Programme bedienen, dann haben sie den einen Klick hier auch noch mit drauf. Das ist meine Meinung.
Aber wenn man jetzt zwei Benutzer hat, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machen und das auch richtig machen und immer darauf achten, dann ist es doch schon gut, oder?
Ja, wenn man zwei Benutzer hat, die Ende-zu-Ende-Authentifizierung und Verschlüsselung haben und das ordentlich gemacht ist, dann finde ich das schon mal sehr gut, ja. Bringt aber noch nichts, weil ich gerade den Multi-User-Chat so nicht habe. Also ich kann da nicht irgendwie über den Channel einen Key setzen und schon können halt bloß noch Leute, die den Key haben oder kennen, je nachdem wie es implementiert ist, nur noch das Ding mitlesen. Das gibt es eben einfach nicht.
Ich hoffe ja, dass das irgendwann noch kommt, aber wie gesagt, ich kann da leider nicht helfen.
Ja, klar. Das,
neue Krypto-Algorithmen.
Wollte ich auch bloß mal mit ansprechen, also ist ja auch nicht alles doof, aber...
Also ich glaube, neue Algorithmen brauchen wir nicht so dringend.
Ich glaube schon, also...
Erzähl doch mal.
Och, es wird doch gerade auch wieder nach einem sicheren Hash-Verfahren gesucht. Das ja. Kann man auch in eine Krypto-Funktion umsetzen, dann im Endeffekt wieder.
Ja, aber wenn du guckst, SHA-1 geht ja noch und da gibt es ja auch schon SSH-384 und 512 und die scheinen ja auch noch zu gehen.
Ja.
So, bislang.
Naja, aber ich habe zum Beispiel schon mal von einer Aufgabe gehört, für die es noch lange keine Lösung gibt. Man würde gerne ein Verfahren haben, mit dem ich jemandem Daten senden kann. Die kann er ausrechnen für mich, aber er weiß nicht, was er gerechnet hat. Und wenn er es mir zurückschickt, kann ich gucken und habe dann mein Ergebnis. Dafür gibt es noch gar nichts zum Beispiel.
Deine Aufgabe.
Ja, ich bin dran.
Ja, dann erwarten wir einen Themenabend oder eine Themensendung dazu, wenn du fertig bist.
Puh.
Ja, A8, wir danken für deinen Anruf.
Ja, bitte.
Bis nächsten Monat.
Genau. Können wir das Thema schon sagen?
Schieß los.
Ja, das ist FPGA. Und das sind so Schaltkreise, wo man die Logik drin programmieren kann, um es ganz einfach zu sagen. Und wir werden dazu einen Themenabend haben. Dummerweise sind die Leute, die jetzt die Radiosendung mitmachen wollten, krank geworden. Und das ist der nächste Monat und danach ist dann irgendwann der Themenabend dazu, wo es auch Sachen zum Angucken gibt und so. Und ja, ich glaube, es wird total cool.
Wir sind gespannt. Okay.
Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss. Ja.
Tschüss. Gut, weiter im Thema.
So. Ja, mal wieder den Fragenzettel rauskramen. Sekunde.
Ja, genau. Bitte stellt weitere Fragen.
Ja, oder wenn ihr Fragen habt, ruft an und fragt eure Fragen. Ihr erfahrt alles, sowie auch nicht verstandene Links oder Ähnliches im Wiki. Die Adresse kannst du mal noch mal sagen.
C3D2@conference.jabber.ccc.de.
Genau, und da ist auch die Telefonnummer, wo man sich hier noch einklinken kann.
Ach ja, genau, die Telefonnummer lautet 0351 für Dresden und 32054711. Ich wiederhole, 32054711.
Okay, also das war ja eben ein berechtigter Einwand. Ich denke auch, wenn man sich sicher sein kann, dass ein Protokoll gar nicht funktioniert, ohne dass irgendwie eine, zumindest soweit man weiß, sichere Verschlüsselung verwendet wird, dann kann man natürlich ein besseres Gefühl haben, als wenn man...
Ja, natürlich.
Wobei, da kommt mir der Gedanke, hat schon mal jemand darüber nachgedacht, einen XMPP-Client zu entwickeln, der gar keinen Plaintext-Übertragung kann? Das wäre
dann
natürlich...
Dann hast du ja kein XMPP mehr.
Ja, also ich glaube, Plaintext...
Würde alles benutzen, außer dem Plaintext.
Ja, wäre interessant.
Und dann kann ich mir auch sicher sein, dass zumindest von dem einen Ende zum anderen Ende das geht. Da sind wir ja noch an einem Punkt, wo uns noch was aufgefallen ist. Ein schöner Vorteil, den eigentlich Jabber
genau
bietet.
Nämlich im Gegensatz zu einem zu Silk und IRC, wo man sich immer zu einem speziellen Netzwerk verbindet, verbindet man sich bei Jabber immer nur zu dem gleichen Server, nämlich seinem eigenen Server. Und die Server kommunizieren dann untereinander.
Wäre es eigentlich denkbar, da dann noch Mixkaskaden anzuschließen?
Sozusagen? Ja, natürlich.
Ich wäre ja dann wirklich die nächste Stufe.
Ich habe selbst schon eJabberD so umgebaut, dass er über Tor Hidden Services kommuniziert. Nur leider sind die so extrem langsam, dass damit ein Instant Messaging kaum möglich war.
Latent Messaging bitte.
Ja.
Baut mehr Tor-Nodes.
Ja, das wäre okay.
Ja, wenn ihr den Mumm dazu habt.
Geht. Also ich betreibe selbst mehrere.
Ah, cool. Kannst du dazu mehr erzählen? Bist du der rechtliche Ansprechpartner? Für?
Nein.
Ah, okay.
Da gibt's doch was, habe ich auf dem Kongress gehört. Da
hat die sich, German Privacy Foundation?
Genau. Die sagen nämlich, wir bieten euch einen rechtlichen Schild, falls ihr die Ressourcen habt und aber nicht die rechtliche Verantwortung dafür tragen wollt, solche Server aufzustellen.
Meine dann, steht nicht in Deutschland, muss ich zugeben.
Ah,
okay.
Auch eine gute Idee. Also.
Ja, wenn sich eigentlich Leute finden, die gern einen Tor-Server mitbetreiben würden, ich würde da auch 5 Euro im Monat dazu geben.
Okay. Mhm. Ich mit 5 Euro? Ich glaube, mit 14 Euro kriegt man schon seinen V-Server irgendwo. Ist zwar nichts Schönes, aber immerhin etwas, was dann funktioniert.
Wäre ein interessantes Projekt. Ja, zurück zum Thema. Wir wollten auf die Vorratsdatenspeicherung zusteuern.
Ja,
richtig. Die ja besagt, dass die Verkehrsdaten, also von wem ging wann was, von wem ging wann zu wem etwas und nicht was eigentlich.
Und E-Mails, oder?
Ja.
War das nicht so?
Genau.
Die nochmal, werden die nicht gesondert mit Text sogar gespeichert?
Das Problem ist, dass bei E-Mail gibt es keinen Unterschied zwischen den Verkehrsdaten und dem Text eigentlich.
Ja.
Ah, und deswegen kann man dann sehen, je nachdem, wie der Provider ist.
Muss man einfach viel loggen.
Ja, beim Web wird es sicherlich ähnlich mit den neuen Zensurversuchen unserer Regierung. Und zurück zum Thema Jabber. Na, hast du das nicht mitbekommen, dass unsere Regierung Kinderpornografie-Webseiten sperren will.
Mhm. Ja, also diese.
Wobei ich mich halt immer noch frage, was ist überhaupt Kinderpornografie? Also gilt es jetzt schon, wenn irgend so ein Kaputter in irgendeinem Forum irgendwelche wirre Scheiße zusammenschreibt? Ist das schon Kinderpornografie?
Ja, ich glaube auch schon.
Ja, okay. Da kommt man genau in die Grauzonen, die da vielleicht angepeilt werden, weil eigentlich ist es ja auch so, dass Kinderpornografie ist wirklich jetzt was Anstößiges und ich finde es auch nicht irgendwie, ich will das jetzt nicht gut reden, aber es ist rechtlich es ist ein Straftatbestand, aber es ist nicht das gleiche wie ein Mord zum Beispiel, also kein Delikt der schwersten Stufe so. Und da muss man eigentlich auch nach den Regeln, die das Rechtssystem so setzt, spielen, finde ich, und halt sagen, na gut, das ist jetzt vielleicht ein Grund, irgendwie aktiv zu sein, aber nicht der Grund, hier tausende von Leuten eben Vorratsdaten zu speichern oder was man sonst noch so braucht. Dann
naja, die Vorratsdatenspeicherung ist ja wegen dem Terrorismus, aber der Kinderpornografie haben wir sowas wie die Operation Himmel zu verdanken, wo einfach mal ganz viele Unschuldige gescreent wurden.
17.000 Leute erstmal mit Hausdurchsuchung und noch nicht mal ein Verfahren wirklich eröffnet.
Das Problem war so.
Und 2 Selbstmorde aufgrund dieser Hausdurchsuchung, weil einfach Leute geglaubt haben.
Wow.
Nur mal so zum Realitätsabgleich.
Unsere Regierung tötet Menschen.
De facto.
Das Problem, was mir jetzt so auffällt, ist, dass es emotional ein sehr bewegtes Thema ist, weil man kaum dagegen widersprechen möchte. Und wenn man erstmal Zensur für Kinderpornografie hat, dann ist es auch ein leichtes Zensur für nicht ganz so liniengetreue Nachrichten zu bringen und dann das Ganze zu verschlimmern.
Oder für die Piratenbucht.
Ja.
Hat der China jetzt erst gemacht. Die haben ja irgendwie 1200 Seiten wegen Pornografie aus dem Netz genommen. Angeblicher.
Thailand und Australien ja auch. Und der erste Effekt davon war, dass einfach mal die Filterlisten auf, wie heißt die Seite?
WikiLeaks
aufgetaucht ist. Ja, also das ist komplett das Gegenteil von dem, was man erreichen wollte.
Also ich kenne Leute, die gehen zur Schule in Australien und die lachen sich einfach ins Fäustchen, weil selbst die Schüler umgehen das, weil die ihr Porn haben wollen. Und das hat nicht mal irgendwas mit Kindern zu tun.
Die sind einfach so alt.
Nee, wo man das auch sehr schön sehen kann, ist gerade in Staaten, da laufen mal wieder 2 Prozesse gegen Teenager, die sich einfach selber fotografiert haben,
mit wenig Klamotten an, das einfach sich gegenseitig zugeschickt haben. Und die haben jetzt jedes Mal ein Verfahren wegen Kinderpornografie am Hals.
Ja, da sehe ich eh das Problem, wenn man jetzt mal ein Bild von seinem Kind rumschickt an die Verwandten oder so.
Das ist ja so mit Bilder. Weil eben, du hast ein kleines
Kind. Das Kind sitzt in der Badewanne.
Sitzt in der Badewanne und dann bist du dran.
Oder Urlaubsfotos am Strand. Ja, zurück zum Thema. So viel Zeit ist ja leider nicht mehr.
News mal wieder noch dazwischen.
Wie gesagt, bei Vorratsdatenspeicherung geht es um die Verkehrsdaten, nicht die eigentlichen Inhalte. Also zählt das jetzt nicht auf Verschlüsselung ab, sondern auf die Netzwerktopologie. Bei SILK und IRC verbindet man sich immer zu dem Server, wo man chatten möchte, zu dem Chatnetzwerk, also wo die Server verbunden sind. Im Gegensatz dazu sind bei Jabber alle Server verbunden untereinander. Heißt also, die Leute, die in der Mitte gucken, was da geht, sehen, dass man immer mit demselben Server kommuniziert und dass die Server untereinander kommunizieren. Aber man sieht jetzt nicht, dass irgendjemand in einem speziellen, mit einem speziellen Chatnetzwerk kommunizieren möchte. Natürlich lässt sich immer anhand der des Durchsatzes zu bestimmten Zeitpunkten korrelieren, wer wo kommunizieren könnte. Aber, also wenn man natürlich viele Ecken und Enden des Netzes beobachtet.
Mhm. Ja, das ist diese Tor-Attacke
auch. Genau. Gehört. Und ja, die Lösungen dafür, also oder Ansätze für Lösungen könnten sein, entweder Server mit vielen Benutzern zu verwenden, wo es halt immer schwerer wird. Und natürlich die Pakete im Server ein bisschen in ihre Reihenfolge zu vertauschen und ein bisschen zu verzögern, um ein paar Millisekunden.
Mhm. Und weil wir jetzt wieder auf diese Serverinfrastruktur zurückkommen von Jabber, es ist jetzt so, jeder, der will, kann seinen eigenen XMPP-Server aufstellen.
Man braucht eine Domain dazu.
Man braucht eine Domain, okay, über die man dann erreichbar ist, 24 Stunden. Und dann?
Nein, man kann seinen Jabber-Server auch abschalten. Okay. Können einem halt die anderen Leute keine Nachrichten mehr schicken, die dann der Server bereithält, weil er eben abgeschaltet ist.
Na, okay. Und so einen Server, ich benutze da jetzt auch den jabber.ccc.de. Gibt es da noch andere nennenswerte freie Server, auf denen jeder mitmachen kann?
Jabber.org. Okay. Ist so. Es gibt eine Liste unter xmpp.net.
Mhm. Und wenn ich mir sagen würde, ich will meinen eigenen Server machen, hat das noch einen weiteren Vorteil für mich, außer dass ich
was dabei lerne? Klar, du hast den komplett unter Kontrolle und der ist nicht ganz so überfüllt wie der jabber.ccc.de oder jabber.org.
Mhm. Wie finden sich die Server untereinander? Also
anhand des DNS, deshalb brauchst du eine Domain.
Ah, man hat immer diese Namen, der und der at so und so .jabber.org oder
genau, und das jabber.org oder jabber.ccc.de wird dann von meinem Server, wenn ich mit Leuten auf diesen Servern kommunizieren möchte, per DNS aufgelöst in eine IP-Adresse.
Gibt's?
Ja, da gibt's Standards. Das funktioniert über die sogenannten SRV-Records, wo ich den Diensten einer Domain andere Adressen geben kann, als die Domain selbst hat. Wenn es diese SRV-Records nicht gibt, dann wird zu der Domain selbst verbunden.
Okay, na dann sehe ich da auch noch einen Kritikpunkt in Sachen Krypto. Man könnte sich ja jetzt als derjenige ausgeben, der den Namen jabber.ccc.de hat, wenn man das schafft, irgendwo in dem Zielnetzwerk den DNS-Server irgendwie zu vergiften mit seinen Informationen und dann könnte man sich da als Man in the Middle schon dazwischen klinken. Also
ja, und genau deshalb dient SSL nicht nur der Verschlüsselung, sondern auch der Authentifizierung.
Okay, ja, stimmt. Das ist ja schön. Und dann haben wir also eine Reihe von solchen Servern, die sind alle aufgemacht, die wissen erstmal nichts voneinander. Ich gebe dann die Informationen dazu, an welchen Server ich denn gerne mal, wem ich da gerne mal Hallo sagen würde. Können die Server noch mehr? Können die auch, ja, da kommen wir genau ins Multiprotokoll.
Na, wir. Und die Zeit ist fast vorbei, aber der Server macht noch mehr. Zum Beispiel deine Buddy-Liste speichern. Denn wenn du an einem anderen Computer bist, willst du die noch haben.
Stimmt.
Das ist auch ein weiterer Grund, seinen eigenen Server zu betreiben, wenn man eben die Buddy-Liste nicht anderen Administratoren preisgeben möchte. Ah, bei sowas wie jabberccc.de kann man aber schon dafür ausgehen, dass die Administratoren da sensibilisiert sind.
Ja, also denen vertraue ich das auch an.
Ja, die Zeit ist jetzt gleich um. Bleibt noch irgendwas? Willst du noch was Abschließendes sagen?
Wir könnten noch mal so ein schönes Lied vom Steve E. einlegen.